Habe ich das von dir?
Nein, das hast du ganz sicher nicht von mir.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Ich muss jetzt den Titel sagen, das sage ich dir wieder. So schließt du mich nie, wenn ich das machen möchte. Habe ich das von dir?
Woo.
Ja, hallo.
Wir freuen uns.
Mit meiner bezaubernden Tochter Leonie.
Und meinem Papa Christian.
Ah, okay.
Melden wir uns hier gerade wieder.
Wieder aus Wendorf, aus dem Wood Art Institute, wo ihr gerne mal am Wochenende hinfahrt, weil es wirklich sehr schön hier ist.
Wunderschön.
Einfach, um sich das mal anzuschauen. Okay, dann haben wir erstmal recht herzlichen Dank, dass ich jetzt etwas mehr gemeldet haben. Dankeschön. Scheinbar haben es einige begriffen, wie es geht. Wir erklären es nicht nochmal, vielleicht beim nächsten Mal, falls es wieder absackt oder so.
Wir haben uns ganz, ganz doll über eure Kommentare und neuen Bewertungen gefreut, weil das auch wirklich ein kleiner Aufwand ist, den wir hier immer betreiben. Sehr, sehr gerne. Es macht super viel Spaß. Aber wir dachten, wir drehen auch einfach mal die Kamera um und zeigen euch, wie es hier so hinter den Kulissen aussieht.
Achtung, wer steht denn da?
Das ist nämlich der tolle Jan. Genau, so sieht das nämlich aus. Drei Kameras, Riesen-Setup.
Da wird 3-4 Tage aufgebaut und 2-3 Tage abgebaut und so. Kostet ein Heidengeld, aber egal, für
also,
euch.
Also, jetzt bewertet den Podcast.
Und
unser heutiger Werbepartner ist, wie schon in der letzten Folge, Katjes.
Ah, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben die Grünohrhasen.
Genau. Das
da
ist tatsächlich
ich auch
bei mir.
Film gesehen, oder?
Grünohasen, ich glaube, nee. Das ist kein Ohrhasen.
Ach so, nee, da kann man nicht. Okay,
ist es bei dir denn auch so, dass bei mir ist es nämlich immer so, wenn ich einkaufen gehe und gerade was so Snacks angeht, da traue ich mich gar nicht so oft an neue Sachen ran, sondern bleib lieber bei dem, was ich schon kenne.
Ich gar nicht auf. Entschuldige, ist, bevor du redest, ich steck mir schon mal an den
Mach
Mund.
Mal.
Und ja, warum?
Und das ist auch eine meiner Lieblingssorten von Katjes, die Grünohasen.
Also für mich ist es ja wirklich das erste Mal. Ich komme ja aus der Zeit, wo es vorwiegend diese Lakritz-Dinger gab. Mhm. Also die sind süßer.
Und sehr, sehr lecker. Ich liebe die.
Ein bisschen sauer.
Ist es bei dir auch so, dass du meistens so zu den gleichen Sachen greifst oder probierst du auch gerne mal neue Sachen aus?
Na, ich greife, das hast du ja von mir.
Ja?
Ja, natürlich. Ja. Sehr lecker. Also Ich habe mich ein bisschen vorbereitet jetzt, wieder.
Ich habe immer Angst, wenn dieses Klemmbrett kommt.
Ja, brauchst du nicht. Ich habe nur, weil es gibt ein paar neue Jugendwörter, die Übersetzung gerne von dir haben.
KI die jetzt
versagt.
Da immer...
Schere, was ist Schere?
Schere ist so guilty.
Ist, aha, wie?
Also so
guilty?
Schuldig.
Schuldig, echt?
Ja. So, wenn du irgendwas gemacht hast und du warst es und jemand fragt so, wer hat den letzten, kannst du nicht dein Handy ausmachen, Papa?
Oh mein Gott. Wie unprofessionell,
ja,
oder?
Ja, total.
Wer hat denn das angemacht? Ist ja unmöglich. Oh, warte mal. Aha, die Papa, Börse, komm. Ja, steigt, oder? Quatsch. Okay.
Also Schere, jemand fragt, wer hat meine Katjes jetzt aufgegessen? Dann sagst du, Schere.
Ja. Ach sowas, ja. Wie raffiniert.
Mhm,
ja.
Total. Mhm. Aber ich weiß nicht, warum. Das
ich war's oder
und
so.
Dabei macht man auch so Schere.
Und was ist ein Crash-Out?
Ich gehe Crash-Out. Ich kann nicht mehr, wenn mir das alles so viel. Ich bin Crash-Out gegangen.
Okay.
Ja.
Okay, und dann gibt
ich fühle
es
mich gerade wie früher, als wir zusammen Vokabeln gelernt haben.
Low-Key, was ist das?
Okay. Low-Key.
Loki?
Loki ist so...
Loki, ach, die kenne ich, das ist die Frau von unserem Bundeskanzler, die Loki, ne? Loki? Von Helmut Schmidt.
Ja.
Loki Schmidt und Helmut Schmidt. Ach, die ist Loki.
Ja, genau. Die Loki, es gibt Heiki und Loki ist so, so ein bisschen so unter, ach, wie beschreibt man Loki? So, ich finde den, wenn ich sage so, ich finde den Loki nice, das ist so, man gibt sich so ganz, ach nee, wie beschreibt man Loki?
Aha. Ja, das ist ja toll, wenn man das nicht weiß. Da kann
es
man das ja
so
gar nicht mal benutzen.
So low-key.
Ach, ich fühle mich so low-key heute, oder?
Ja.
Oder?
Ja.
Du siehst so low-key aus.
Ja, nee, ist alles nicht so passend. Nee. Ich kann es nicht richtig erklären.
Ach, mir wird richtig low-key, oder?
Nee,
ich war
alles
auf dem
nicht.
Low-key.
Nee, lass das mal lieber.
Nicht.
Was
na,
hast
gut.
du da noch so stehen?
Okay, nee, da habe ich nichts mehr. Ich wollte nur mal ein paar alte Begriffe noch mal abfragen. Weißt du eigentlich, was eine Eselsbrücke ist?
Natürlich.
Wie natürlich?
Eine Eselsbrücke, so haben wir früher, jetzt wieder zurück zum Thema Vokabeln, du hast mir immer Eselsbrücken, auch in Latein,
Ja,
die waren aber manchmal auch ein bisschen komisch.
Du hast die Frage missverstanden. Was ist, warum heißt das wie
Eselsbrücke? Ja, okay, du hast mir aber die Frage ja nicht gestellt.
Ja, aber jetzt stelle ich mal die Frage so. Und dann?
Eselsbrücke?
Wo kommt das? Wieso sagt man Eselsbrücke? Warum?
Du hast gefragt, was ist eine Eselsbrücke?
Ja, aber was meinst du, wo das herkommt?
Die Esel früher, vielleicht haben die eine Brücke zu irgendwas. Du hast einen Esel, um übers Wasser zu kommen, in den Fluss gestellt und dann konntest du rüberlaufen.
Eine Brücke auf dem Fluss gestellt, okay.
Nee, ein Esel in so einen Graben zum Beispiel reingestellt, um als Brücke das zu nutzen.
Der Esel als Brücke?
Ja.
Nee, lass mal, ich erzähl's dir lieber.
Okay.
Man hat auf, weil Esel gehen ungern ins Wasser, und dann hat man denen immer so Stellen gebaut oder Stellen für die gefunden, wo sie relativ ohne das Wasser zu berühren über einen Fluss kommen. Also um auf die andere Seite zu kommen, quasi eine Eselsbrücke, hat man denen eine Möglichkeit gebaut, wo sie nicht so viel Wasser berühren. Das klingt auch logisch.
Mhm.
Weißt du, was wenn man sagt, der Typ hat was auf dem Kerbholz, was das heißt?
Nee.
Weißt du überhaupt, was ein Kerbholz ist?
Nee,
ne? Den Begriff kennst du aber, oder? Der hat was auf dem Kerbholz?
Nee.
Du kennst das nicht?
Nee. So, der ist bekloppt, oder?
Nee.
Was denn? Oder der schlau?
Nee. Der hat was auf dem Kerbholz, ist doch, bei dem ist irgendetwas. Der hat was auf dem Kerbholz.
Ah, also den bedrückt was, oder?
Nee, das kommt aus der Zeit, wo man früher, als es noch keine Schuldscheine oder sowas, oder keine, also wenn jemand was sich geliehen hatte oder was gekauft hatte und man wollte das sich merken, dann hat man eine Kerbe geritzt, und dann hat man das Holz in zwei Teile geteilt und jeder bekam eins. Dann wusste man, wenn man sie zusammenfügt, was man von dem zu kriegen hatte. Weißt du, keiner konnte es verändern, weil immer wenn man es zusammenlegte, sah man,
genau,
was das war.
Man
konnte
krass.
Nicht eine Kerbe mehr machen.
Mhm.
Und so konnte man, das war eigentlich eine geile Geschichte.
Spannend.
Und dann noch ein letztes habe ich hier noch. Kennst du Kind und Kegel? Sie sind umgezogen mit Kind und Kegel?
Ja, ich glaube schon. Also so Kind und was so sonst noch dazu gehört.
Was ist denn Kegel?
Das, was man sonst so noch besitzt.
Nee, und Kegel ist ein uneheliches Kind.
Echt?
Lustig, ja. Kind und, also mit den echten Kindern und mit den unehelichen
Kindern.
Ah, wie
lustig.
Umgezogen, also, ja.
Krass, nee, das habe ich noch nie gehört.
Okay, ja, dann hast du mal ein bisschen
mal
altes Wissen noch mal ein bisschen
also
dazu.
Das hört sich ein bisschen an wie Vokabeln lernen früher mit dir.
Ja, okay.
Aber das hast du mir echt immer, in Latein hast du mir immer richtig gute Eselsbrücken gebaut.
Sehr gerne, weiß ich auch noch, okay.
So, Papa, ich glaube, ich weiß eigentlich schon die Antwort auf die Frage, aber das ist ein Thema, was mich sehr doll in meinem Leben beschäftigt.
Oh,
und ich wollte dich mal fragen.
Wie heißt unser Sperrwort? Wie, was? Oh Gott, jetzt habe ich das vergessen.
Joker?
Nee,
brauchst du nicht.
Ich das
nee, ich wollte dich mal fragen, habe ich das von dir, dass ich, und ich glaube, das ist nämlich was du, wenn du eine Sache nicht an mir magst, das nicht an mir magst, dass ich manchmal sehr euphorisch Dinge oder Projekte anfange und dann direkt wieder aufhöre, wenn ich irgendwie keinen Spaß mehr dran habe oder wenn es mir zu viel wird oder so. Das habe ich nicht von dir, ne?
Doch, das hast
echt?
Du von mir, natürlich, ja. Also wenn bei mir, ich habe, glaube ich, noch 40 Bücher und 40 angefangene Filme, wenn einer zwischendurch sagt, naja, so eine gute Geschichte ist das eigentlich gar nicht, da verliere ich schon die Lust.
Echt?
Ja. Wenn ich
wie lustig.
Nicht, also ganz sicher bin und ich zwischendurch ein bisschen Lob bekomme, dass man sagt, ey, das ist aber eine geile Story oder so, wie geht die weiter? Dann gebe ich solche Dinge auf.
Krass. Das hätte ich irgendwie
was
eher gedacht,
ist denn bei dir? Was ist das?
Ja, bei mir ist ja ständig. Also ich weiß noch, früher zum Beispiel beim Hockeyspielen war das doch so, da habe ich mir zu Weihnachten so eine ganze Hockeyausrüstung, habt ihr mir ein Trikot geschenkt mit meinem Namen drauf. Ich habe eine Woche gespielt, habe aufgehört. Beim Reiten war es genau das Gleiche.
Ja, aber das erinnere ich mich. Ja, klar. Ja, das ist richtig. Aber wenn du was gegriffen hast, dann hast du es aber auch dann. Ne?
Ja, aber das muss wirklich dann genau, also auch was so Social Media zum Beispiel angeht, da hatte ich ja auch so Phasen, dann ziehe ich mal so richtig durch und dann kommt nicht genau so diese Resonanz, die ich mir irgendwie wünsche und dann denke ich mir so, ja, okay, gerade keine Lust mehr.
Ja, kann ich mir
das
vorstellen.
So
ich erinnere
schnell.
Mich noch, weil wir haben noch irgendwie einen ganz tollen Fotoapparat irgendwo rumliegen, wo du sagtest,
ja,
ich habe so Lust, Fotos zu machen.
Nee, ich fange an mit YouTube, das war das.
Also sowas, ja. Da brauche ich auch eine spezielle Kamera.
Und ein Mikro und alles mögliche.
War sauteuer, das Ding, glaube ich, hat nicht einmal Klick gemacht.
Nee, wirklich nicht.
Und,
das liegt halt eben bei
aber
dir,
aber trotzdem, das hat dich ja irgendwo hingeführt.
Ja.
Ne? Naja, okay. Also sagen wir mal, solange es Dinge gibt, an denen du festhältst, sind die, die so zwischendurch mal rechts und links runterfallen, nicht ganz so schlimm.
Ja. Ja, okay, krass. Da hätte ich irgendwie eine andere Antwort. Aber es beruhigt mich irgendwie ein bisschen. Okay. Finde ich super toll. Ich habe echt ganz schön viel von dir, Papa. Merkt man jetzt so in dieser 6. Folge.
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich stolz drauf.
Finde ich auch krass. Ich habe ja mittlerweile auch, kriege ich auch Kommentare, dass die Leute finden, dass wir aussehen wie Zwillinge. Also, das finde ich ein bisschen übertrieben. Also, das will ich auch nicht nochmal hören, bitte.
Was sind denn das für Leute?
Aber ich sehe dir, glaube ich, ich sehe dir ja viel ähnlicher als Mama. Das sagen ja voll viele immer, dass die erste Tochter besonders doll nach dem Vater kommt. Und das stimmt auch bei den meisten.
Auch dagegen ist nicht zu sagen. Das gefällt mir sehr. Ja. Nee, das ist okay.
Weil Smilly sieht ja eher aus wie Mama. Und ich komme eher nach dir. Und Fritz ist voll die Mischung, finde ich.
Also alles gut.
Ja, also auch das Aussehen habe ich von dir. Und jetzt können wir eigentlich mal langsam zu dem tollen Rätsel von dir von letzter Woche kommen.
Okay.
Ich muss dazu sagen, die eine Geschichte. Also ich fand cool, was die Leute abgestimmt haben. Es war ja auch ein bisschen von allem was dabei.
Ja.
Die eine Geschichte kenne ich aber und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten von dir. Deswegen wollte ich mal fragen, ob du die einfach mal erzählen kannst, die mit dem Theater. Das ist das lustigste Gefühl, was du je in deinem Leben gemacht hast, finde ich. Eine
das
lustigste Sachen.
Das stimmt. Also ich bin auch ein bisschen stolz darauf, weil es war, also sagen wir mal, die Grundidee war irgendwann mal des Nachts, wie immer so die besten Ideen, irgendwann mal wacht man auf und denkt, was wäre, wenn ich jetzt eine Theatervorstellung mache, auf der Bühne, wenn ich auf der Bühne bin und die Zuschauer für mich spielen müssen und ich spiele nicht. Ich bin so, wie ich bin und gucke mir an, was die Zuschauer spielen. Also so entstand das, glaube ich, irgendwann mal. Und daraufhin habe ich...
Ganz kurz noch einmal dazu, hast du, weil du hast ja so viele lustige, genauso kreative Ideen in deinem Leben gehabt. War es wirklich einfach so, hast du dann so Blitzgedanken, wo du denkst, oh, das wäre jetzt irgendwie lustig oder wie kommt dir dann sowas in den Sinn?
Naja, ich meine, ich habe von diesen, sagen wir mal, etwas verrückteren Ideen so einige gemacht. Ich habe ja auch so ein großes Zelt gemietet, dieses zu Hotdog und Champagner im beheizten Zelt, zu Maria Empfängnis und dann in diesem Trinity Club da diese Mafia-Fete und sowas. Aber diese Theatergeschichte war insofern interessant, weil als ich die Idee hatte, habe ich erstmal ein großes Plakat gemacht, ein großes schwarzes Plakat, das können wir einblenden. Ich glaube, ich habe nämlich noch eins, wo ich vor schwarzem Hintergrund in meiner damals noch schwarzen Wohnung, also die war relativ schwarz, so schwarze Möbel, schwarzer Teppichboden und so schwarze Gardinen und so.
Das passt ja jetzt gar nicht zu dir, deine Wohnung ist ja jetzt das Gegenteil.
Ja, aber es war mal so eine Phase. Ja. Und da stehe ich mit irgendwie so einer Ente im Arm oder sowas vor einem schwarzen Sekretär. Und da auf dem Plakat stand einfach nur mich, ein außergewöhnlicher Abend mit Christian Martinek. Und ich habe das Ernst-Deutsch-Theater gemietet, also ein ziemlich großes Haus.
Sag einmal, in welchem Jahr das ungefähr war. Gibt es da Leute, die da noch dabei sein können?
Ja, also wer da noch aus der Zeit, ich meine, es ist alles schon eine Weile her. Ich glaube, das war 1978 oder sowas. Okay. Ja.
Da war Mama 1.
Ja, was soll man machen? Ja, ich weiß nicht. Ja, die Jahre sammeln sich so zusammen, ja. Und da habe ich dieses Plakat gemacht und Interviews in der Zeitung, für die Zeitung Interviews gegeben, habe gesagt, weil die natürlich wissen wollten, was ich da mache und so, weil die Plakate überklebten und ich das Theater nun gemietet hatte für einen Abend. Und dann habe ich gesagt, ich verrate nichts, was da passiert. Das war übrigens das Schlimmste, dass ich habe mir vorgenommen, ich sage niemandem, was ich da mache. Mhm. Weil es gab nur einen einzigen.
Also auch nicht deinen Freunden oder so?
Doch, Volker Ullmann war der Einzige, der es wusste, weil ich brauchte ja einen, der mir hilft.
Volker ist Papas bester Freund.
So ist es. Und dieses Geheimnis für mich zu behalten, weil ich die Idee auch so toll fand, das war ganz, ganz, ganz kompliziert. Aber bei den Interviews habe ich gesagt, also ich sage nichts, es ist was ganz Persönliches. Ja. Und ich verrate nur eins, meine komplette Wohnung baue ich auf der Bühne nach und die steht da. Und es ist etwas Persönliches. Und dann die nächste Idee war, dass ich vor dem Theater an diesem Abend, ich habe ungefähr so 20 oder zwei Dutzend so Künstler engagiert, so Fakire, Feuerschlucker, Jongleure, Turner und so, also so völlig okay. Verrückte
so Zirkus.
People, die also vor dem Theater da, also und in dem Foyer und sowas Kunststücke zeigten, jonglierten, Zauberkunststücke und Feuer sprühten und lagen da auf Dornen in den Dings und kleine Mädchen verteilten Rosen und so. Es war also ein riesen Durcheinander, geile Musik auch noch vorneweg. Und ich habe weitere zwei Dutzend Leute engagiert vom Künstlerdienst. Mit denen habe ich geübt. Die sollten dann im Zuschauerraum verteilt sitzen und immer so im unregelmäßigen Abständen immer einer Buh schreien und der andere Bravo und dann der dritte sollte applaudieren und dann und der vierte machte Psst. So, und die,
aber den hast du auch nicht gesagt, wann
die
das machen,
keiner
einfach
wusste,
immer so
was. Die sollten sich einfach, die hatten jeder so einen Platz und dann sollten die zwischendurch irgendwie mal reagieren, wann sie wollten. Und dann kam mal so, das Theater war ausverkauft bis auf den letzten Platz, weil natürlich viele Kollegen und Freunde und sowas haben die Sache sprach sich herum. Und da ich damals schon.
Bist du da auch von ausgegangen, dass das passieren wird?
Nein, keiner wusste, was passiert. Die haben
gedacht, ich meine, dass es ausverkauft sein wird, also dass es gut ankommt.
Na, ich hatte es gehofft, aber die Mundpropaganda lief und dann habe ich gesagt, was macht der verrückte Martinek da? Dings, was wird er sich einfallen lassen? Und alle haben gedacht, ich werde irgendwelche, ich habe damals sehr viel so Gedichte geschrieben oder Lieder und sowas. Da wird er so einen Liederabend machen und irgendwie, und das ist sicherlich ein unterhaltsamer Abend, den gucken wir uns an. Also die Geschichte ging dann los, die Leute gingen in den Zuschauerraum und setzten sich auf ihre Plätze. Die wurden noch begleitet von diesen ganzen merkwürdigen Gestammelten und sowas. Waren so auch Dracula-Figuren dabei, die so versuchten, die Leute zu erschrecken. Und so, dann gingen die Türen zu und dann habe ich mir ausgedacht, da Volker hat das Ganze quasi von hinten inszeniert, die ganze Lichtarie, und gesagt, Licht aus und 5 Minuten das Licht auslassen. Und 5 Minuten im Dunkeln zu sitzen im Theater ist eine endlose Zeit. Man denkt wirklich, da ist irgendwie was passiert. Dann habe ich so ganz gespenstische Musik eingeblendet und dann nach 5 Minuten, weil man merkte schon, da war so Unruhe im Publikum oder so, ging dann der Vorhang auf und meine Wohnung stand auf der Bühne. Also komplett alle meine Möbel. Viele Leute kannten auch meine. Da waren so die einige Partys waren da gefeiert. Und erkannten die Wohnung wieder, Riesenapplaus und sowas. Und dann ging die Tür auf zu meiner Wohnung und ich trat auf, wieder Riesenapplaus, die Leute ganz große Klasse. Und ich machte die Tür zu und ging in die Küche und machte mir einen Tee und dann setzte ich erstmal das Wasser auf und dann setzte ich mich an meinen Schreibtisch und machte so ganz leise Musik an und so und war mucksmäuschenstill im Zuschauerraum, aber man merkte schon, es war so langsam Unruhe, weil die dachten, also es passierte nichts, keiner sagte was und so. Und plötzlich kam aus der Seitenbühne, tauchte ein Typ auf und winkte mir immer zu und das war einer, der im Foyer die hat so Tauben fliegen lassen, war irgend so und auch gehörte zu der Zauberergilde oder sowas. Und der winkte immer und ich stand aber auf der Bühne und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann kam der immer weiter raus und sagte, hallo. Ich sag, hallo, ich bin hier mitten in der Vorstellung. Und Riesenapplaus, weil die dachten, die Vorstellung los oder so. Dann kam der immer weiter und sagte, ich habe mein Geld noch nicht gekriegt. Ich sagte, tut mir leid, da ist Volker.
Ich hab nichts dabei.
Volker ist doch da draußen, der hat allen anderen bezahlt, aber ich habe nichts gekriegt. Ich sag, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Riesenapplaus oder so rufe schon aus dem Publikum, wie viel kriegt er denn? Und so, soll ich was auslegen? Ja. Und so, man merkte, die Leute machten mit, so richtig mit. Und so, und dann sagte er, ja, aber ich möchte das jetzt haben. Ich sag, tut mir leid, ich habe wirklich nichts. Sagte, ja, dann dann bleibe ich so lange hier. Ich sage, das ist ja jetzt so ein Quatsch. Ja. Dann zog er aber seinen komischen Kasten da aus an der Seite, wo diese Tauben drin waren, machte den Deckel auf, Gott, ich bin hier voller, und ließ diese Tauben fliegen. Riesenapplaus, weil ich denke dann, ah, so, jetzt geht die Vorstellung los. Und dann dachte jemand, wahrscheinlich aus der ersten Reihe, aus welchem Grund auch immer, dachte, ach, das ist ein Stück zum Mitspielen, und stand aus der ersten Reihe auf, kletterte auf die Bühne und sagte mir guten Tag. Ja. Ich war Heiner Schmitz, ich werde es nie vergessen, ich kenne ihn, ist der Statistenführer vom Thalia Theater. Hallo, falls es dich noch gibt. Heiner Schmitz sagte dann, ja, so, kann ich mir einen Drink machen oder so? Ich sage, ja, natürlich, hatte damals so eine kleine Bar, dann hat er sich was zu trinken genommen, hat sich ein Glas
eingeschenkt. Und du hattest bis dahin, du hast ja nichts geplant, ne?
Ich habe nichts, ich wusste geplant. Überhaupt nicht, was passieren würde. So, und dann plötzlich kamen drei Mädchen auf die Bühne, weil die dachten, ah, das ist ein Stück zum Mitspielen oder sowas, kletterten vorne einfach auf die Bühne rauf, sagten, ja, in der Zeitung stand da, dass das was ganz Persönliches ist und hier, was passiert denn jetzt hier und so. Und
glaubst du, bis zu dem Zeitpunkt dachten und dann immer noch Leute, es könnte auch alles einfach so dazugehören.
Alle dachten irgendwie, das ist es. Ja. Jede Aktion wurde meistens mit Applaus oder mit irgendwelchen Kommentaren irgendwie bedient. Und wir sind jetzt schon so in den ersten 20, 25 Minuten. Es passierte eigentlich nichts, nur immer mehr kamen jetzt auf die Bühne. Die drei Mädchen gingen dann ins Schlafzimmer und setzten sich aufs Bett und probierten die Matratze und hingen Bilder von der Wand ab. Dann kam plötzlich ein Typ auf die Bühne mit so einem Priesterkragen und sagte, ey, Moment mal, wir Hamburger lassen uns nicht verarschen. Ja. Wir singen jetzt Chanties. Rolling home, rolling home. Dann sang der ganze Saal so Rolling home. Dann kam noch mehr auf die Bühne. Dann kam von hinten kam die Feuerwehr und haben gesagt, also hallo, hallo, hier dürfen nicht mehr als 20 Personen dürfen wir nicht drauf, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Drei müssen wieder runter. Dann haben sie ausgewählt, wer runter musste und sowas. Andere, dann hat sich das so vermischt zwischen Publikum und Bühne, damals hin und her. Und so vergingen eineinhalb Stunden.
Aber hattest du währenddessen Angst, dass es irgendwie, dass die Leute es cool finden, dass du bei gar nichts nachgedacht?
Manchmal habe ich gelacht, manchmal habe ich mich gewundert, manchmal habe ich mit den Leuten, manche kamen auch zu mir und sagte jetzt mal ganz ernsthaft, was machst du hier eigentlich? Ich sage, naja, ich habe eine Vorstellung hier oder so etwas. Ihr habt ja auch bezahlt.
Ja.
Naja, dann war die Vorstellung nach 90 Minuten beendet. Ich habe den Vorhang ziehen lassen. Wir sind zu Paulino gefahren. Und haben
Paulinos Papas, das beste Restaurant, erst leider jetzt nach Paulino.
Paulino ist in Sardinien.
Genau.
Das war damals so das Restaurant, wo man nach der Vorstellung immer hinging. Da haben wir dann schon gefeiert. Dann haben gewartet auf die ersten Zeitungen, Kritiken, die da kamen.
Da hattest du hattest doch nicht voll Angst, was da passiert?
Wir wussten nicht, was passiert, aber es kam schon die erste. Die Morgenpost kam dann schon, die kommen ja meistens schon so um 6 Uhr morgens. Und Hymnen, also ich kann das ja auch noch einblenden,
unbedingt.
Die großen Theater sollen sich ein Beispiel nehmen, mit welch einfachen Mitteln man Leute begeistern kann. So ein unterhaltsamer Abend und so völlig verrückte Geschichte. Krass. Und das hat mich dann quasi noch dazu veranlasst, immer weiter. Manchmal habe ich gedacht, ich mache das en suite, das heißt also quasi jeden Abend auch auf die Gefahren, dass die Leute schon mit Absicht mit faulen Tomaten
eigentlich
und faulen
Eiern
kommen.
Eigentlich ganz lustig, dass ihr so wissen, was passiert.
Weil
ich wollte gerade sagen, eigentlich kannst du sowas genau einmal machen, dass es genauso cool bleibt.
Ja, aber
auf der anderen Seite passiert auch jeden Abend was anderes. Das
passiert
auch cool.
Jeden Abend was anderes. Ja. Also das war schon eine coole Sockennummer, ja.
Und wenn sich sowas nicht schnell rumspricht, dann kann man das ja auch in anderen Städten machen und da war es dann nochmal was ganz anderes. Hey, so eine geile Idee, Papi.
Ja,
richtig krass.
Ein außergewöhnlicher Abend mit Christian Martinek. Ja, das waren noch Zeiten.
Ist so schade, dass sowas nicht so aufgenommen wurde. Das würde ich mir so gerne
angucken. Das war, also gut, das ist die Zeit, da gab es noch keine Handys.
Ja, gar nichts.
Also es gibt eine Aufnahme, ein Freund von mir hat mitgedreht, aber damals waren die Kameras, also da waren so dicke Kassetten drin. Und
du hast ja noch mit Celluloid gearbeitet.
Richtig, auch so. Ja, also da gibt's leider, es gibt Fotos, die können wir einblenden oder auch diese Zeitungskritiken, aber es gibt leider keinen Film darüber.
So cool.
Kann man nichts machen.
Richtig, richtig cool.
Ja. Ich habe noch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ich habe neulich etwas gelesen und würde dich mal du wirst doch mal Kinder bekommen, oder?
Ja.
So, das hoffe ich auch. Und wenn du jetzt, wenn...
Meinen Namen verrate ich nicht.
Ich ahne mal irgendwas mit Y.
Ja.
Okay.
Haben wir das eigentlich schon mal hier erzählt?
Dass nee, ne? Du Kinder
dass
kriegen
Y, nee, dass wir alle ein Y haben. Wir sogar ein
ja, da, ja, das sind die alle über eine Y.
Wir ja alle ein Y im Namen haben in unserer ganzen Familie. Und ja, das werde ich auch weiterführen. Deswegen muss mein Mann ja eigentlich auch ein Y im Namen haben.
Das kriegen wir hin. Ja? Sonst das biegen wir schon irgendwie zurecht.
Ja. Mama
aber
ist
pass
ja auch
auf, eine viel wichtige. Wenn du jetzt vorhast, ein Kind zu bekommen, es gibt so amerikanische Unternehmen, ein Start-up, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe, aber ich habe es aufgeschrieben, also ich kann es gleich sagen. Mhm. Das bietet an für 2.000, 3.000 Dollar, dass sowohl das Sperma als auch das befruchtete, ein Ei.
Eizelle?
Den,
ja.
Eine Eizelle und ein Sperma. Dass die das kontrollieren und durchchecken und dafür garantieren, dass das Minimum an Krankheiten reduziert wird, dass der ein bisschen stärker, ein bisschen schöner wird, ein bisschen intelligenter wahrscheinlich. Also sie beeinflussen sozusagen die DNA und garantieren dir dafür, dass das ein smartes Kind wird. Würdest du das machen oder nicht?
Für 2.000, 3.000 Euro? Ist auch noch so günstig? Sofort. Spaß, nein. Nee, würde ich nicht.
Warum nicht?
Boah, das ist echt... Also, ich finde die Frage gar nicht so schwer zu beantworten, weil ich ja generell, ich find das alles gruselig, was da gerade passiert mit KI und so. Ich mag das alles gar nicht so gern und ich mag, dass Menschen unterschiedlich und unperfekt und genau die Dinge haben, die die Natur der Person aus irgendeinem Grund gegeben hat. Und ich finde das eher traurig, dass, also warum sollen wir denn immer da mehr dahin kommen, dass alle irgendwie perfekt werden?
Das kann ich sehr nachvollziehen. Jetzt denk dich mal 10 Jahre später, das Kind ist 10 Jahre, du hast gesagt, nee, das mache ich nicht.
Und alle anderen haben es gemacht.
Und das ist
dann hast
Schule.
Du dein hässliches Kind.
Und die, ja, das Kind kommt aus der Schule und sagt, ey Mama, die anderen sind in Sport alle besser und die sehen auch alle irgendwie toller aus und die mobben mich alle, weil sie sagen, ja, du warst, nicht für mich die 3.000 Euro oder Dollar ausgegeben und deswegen bin ich so, ich bin auch in Mathe nicht ganz so gut wie die anderen und ich habe kein, mein Englisch funktioniert auch nicht so gut.
Boah.
Gemein, ne?
Gemein, aber ich glaube nicht, dass das so sein wird in 10 Jahren. Das ist, so weit ist das jeder, das macht.
Das glaubst du ernsthaft, dass das nicht so sein
wird? Glaubst du echt, dass mehr Menschen jetzt sagen würden, ja, würde ich machen? Weil ich wollte auch gerade nochmal zu dem Thema, also auch was so, ich bin ja auch so ein bisschen spirituell und ich glaube, dass je mehr, und was du und Mama ja komplett gemacht habt, dass ihr so viel an euch gearbeitet habt und aufgearbeitet habt und so, und dass selbst auch so Krankheiten, auch so alte Muster oder Veranlagerung oder sowas ja daherkommen können. Also wenn man vieles hat, was man irgendwie so unterdrückt und nicht probiert, irgendwie die beste Version seiner selbst zu werden, bevor man selber Kinder bekommt, man dadurch auch verhindern kann, dass Kinder Krankheiten und sowas bekommen. Also daran glaube ich schon. Und ich glaube, ich finde es halt so, ich glaube, meine Antwort bleibt trotzdem bei nein. Ich glaube nicht, dass es in 10 Jahren so sein wird, dass die Mehrheit das machen würde, weil ich glaube, das ist vielleicht auch, also dass es immer irgendeine Gegenbewegung dazu geben wird, dass ganz viele, also es gibt ja super viele neue Möglichkeiten durch KI und so, aber dass auch ganz doll Leuten jetzt das Menschliche fehlt und dass jetzt auch gerade viel mehr Leute wieder wollen, dass es so ein bisschen da zurückgeht und dass das eigentlich das ist, was im Endeffekt uns ausmacht und was das Schöne am Leben ist. Und je mehr das so in die Richtung geht, desto trauriger. Deswegen wäre ich, glaube ich, immer ein Mensch, der es trotzdem, und ich werde einfach eine ganz liebevolle Mutter und kümmere mich dann um mein Kind, falls es dadurch irgendwie schlecht geht. Ja.
Okay, das hatte ich gehofft, dass du das sagst, ja. Ja, ich glaube, die Versuchung ist sehr, sehr groß.
Ja.
Aber, ja. Ja, interessant. Klar, habe ich aber, irgendwie habe ich das gedacht. Dass
ja, habe ich das von dir? Wäre es auch deine Antwort gewesen?
Ja, das wäre auch meine Antwort gewesen.
Und was ist dein Filmtipp?
Mein Filmtipp, jetzt mal, um es sich einfacher zu machen, ich habe noch mal einen Film von Dustin Hoffmann, weil ich hoffe, dass euch...
Weil du sonst den Namen, der Name wäre nicht
jetzt
eingefallen.
Jetzt habe ich den Namen, jetzt kommen nur noch Filme von Dustin Hoffmann. Und er hat auch so viele gemacht und so viele gute und so wirklich gute Filme. Und ich, wenn euch der letzte gefallen hat, Tutsi, dann kann ich euch einen weiteren Film empfehlen, der ist nicht ganz so komisch. Geht so ein bisschen um Familie und Kind und heißt Kramer gegen Kramer. Und ist ein sehr, sehr schönes Drama mit grandiosen Schauspielern. Oh Gott, wie heißt denn die, meine Lieblingsschauspielerin? Oh, das, da muss ich, warte mal, das muss ich auch.
Vor allem deine Lieblingsschauspielerin.
Sage ich nächstes Mal. Fällt mir jetzt nicht ein. Doch, wenn ich jetzt mal gucken darf, warte mal, haben wir eine Sekunde? Das gibt's doch gar nicht, dass mir die nicht einfällt. Karma gegen Karma, den habe ich aber gar nicht hier. Ich weiß es nicht.
So, tschüss Leute.
Ich überlege noch ein bisschen. Ja. Ich rufe euch an, wenn ich es weiß.
Bis nächste Woche.
Ciao.